Also bei diesem Lied muss ich sagen, jeder, der vielleicht nicht so gut ist im Englischen und nicht so ganz mitkriegt, was er da singt, also es ist einfach ein tolles Lied. Wenn wir 10.000 Jahre im Himmel gewesen sein werden, heißt es, und dabei geschienen haben wie die Sonne, dann haben wir nicht weniger Tage vor uns, Gott Ehre zu singen, als wir hinter uns haben. Oder als wir schon begonnen haben. Nee, als wir begonnen haben. Okay. Also was heißt das? 10.000 Jahre sind nichts quasi in der Ewigkeit. Lukas 22, Vers 19 und 20. Damit beginne ich wahrscheinlich jedes Abendmahl, das ich halte, wenn ich so recht drüber nachdenke. Tradition, ja. Genau. Da heißt es, ich lese vor, und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und jedes Mal, wenn ich das Abendmahl vorbereite oder wenn ich eine Abendmahlrede vorbereite, dann denke ich über genau diese Worte nach. Jesus sagt, feiert das Abendmahl zu meinem Gedächtnis. Und wir feiern das jede Woche hier bei uns in der Gemeinde, ihm zum Gedächtnis. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, haben die ersten Christen das sogar versucht, jeden Tag zu feiern. Ihm zum Gedächtnis. Warum ist es Jesus so wichtig, dass wir uns beständig an ihn erinnern oder ans Kreuz erinnern? Und diese Frage hat tatsächlich, glaube ich, ganz viele Antworten. Und ich möchte euch heute eine persönliche Antwort darauf geben und euch damit zum Nachdenken bringen. Schlankt bitte auf. 1. Korinther 15, wir lesen ab Vers 12. 1. Korinther 15. Da spricht Paulus und er sagt, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Und ich glaube für mich persönlich, die größte Gefahr für mich und meine Überzeugungen als Christ ist nicht, dass irgendeine Versuchung um die Ecke kommt und ich sage, hey, Christentum ist mir egal, ich will dieses sündige Leben. Das ist nicht so, das, was die größte Gefahr für mich ist. Oder es ist auch nicht Enttäuschung, dass ich mich oder meine Nachfolge von anderen Personen abhängig machen würde und dann aus Enttäuschung den Blick auf Gott verliere. Ich glaube, für mich ist die größte Gefahr, dass Christentum sukzessive zu einer bloßen Lebensweise wird. Dass Christentum für mich ein Set aus Regeln und Überzeugungen wird. Dass Christentum eine Moral ist. Und wenn wir so recht darüber nachdenken, dann wäre das zutiefst humanistisch. Wir alle haben unsere Überzeugungen. Und wer bin ich, dass ich denke, meine Überzeugungen wären mehr wert als die von anderen. Als die von Hindus, von Moslems, von Klodeckel versendenden Öko-Jüngern. Das ist jetzt ein Insider, Stefan weiß, was ich meine. Neoliberalisten, Kommunisten, Militaristen, Faschisten. Jeder denkt doch, er hätte recht mit seiner Sichtweise. Sogar die Art und Weise, wie ich die Sichtweisen der anderen beurteile, müsste ich hinterfragen, weil ich messe sie ja mit meinen Maßstäben. Wenn wir weiterlesen im 1. Korinther 15, heißt es, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann lebe ich eine Lüge. Bin ich dann nicht der Schlimmste von allen? Ein Glück, dass die Stelle weitergeht. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung, als Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann bringen wir ganz unterschiedliche Dinge mit. Manchmal muss ich einfach das, über was ich mich schlecht fühle in meinem Leben, vors Kreuz legen und Gott übergeben. Manchmal ist es so, dass ich das Kreuz brauche, um Kreuz zu schauen, mir wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass Gott mich liebt, mich persönlich, dass er bereit ist, alles dafür zu geben. Manchmal ist das Abendmahl für mich ein Zeitpunkt, um mir bewusst zu machen, diese Erde ist nicht nur das, was wir sehen können. Es gibt noch viel mehr. Du lebst tugendhaft, das ist gut. Aber darum geht es nicht wirklich. Es gibt ihn wahrhaftig, diesen Gott, das allmächtige Wesen. Es ist nicht nur ein Prinzip. Jesus ist tatsächlich von den Toten zurückgekommen. Er ist tatsächlich auferstanden. Er hat mehr als 2 Tage in diesem Grab gelegen, im heißen Nahost. Und nach 2 Tagen fangen Weichgewebe, Bindegewebe schon an, sich zu zersetzen. Es ist physikalisch unmöglich, einen Toten am 3. Tage wiederzubeleben, wenn er nicht irgendwie konserviert worden wäre. Das kann ich nicht ganz ausschließen, so gut kenne ich mich nicht aus. Aber wenn da einfach im Nahen Osten jemand 3 Tage lang im Grab liegt, es ist unmöglich, einen Toten am 3. Tage wiederzubeleben. Jesus' Auferstehung widerspricht den Gesetzen der Physik, den Gesetzen unserer Welt. Es ist völlig übernatürlich. Es ist der Beweis dafür, dass es auf dieser Erde in erster Linie nicht um das Materielle geht, das, was wir sehen, das, was wir anfassen können, sondern darum, dass wir von Gott geschaffen sind und dass er einen Plan für uns hat. Und daran muss ich mich immer wieder erinnern, damit Christentum für mich nicht ein Prinzip wird. Und das ist das, was Jesu Auferstehung mir vor Augen führt. Ich bete fürs Abendmahl. Großer Gott, es ist ein Wunder, dass ich, Florian, meine Stimme erheben kann und zu dir sprechen kann, zu dem Schöpfer des Universums, zu dem, der alles geschaffen hat, was wir sehen, zu dem, der alles in seiner Hand hält, der alles vermag, und trotzdem bist du ein Gott, der eine persönliche Beziehung sucht. Trotzdem kann ich dich in meinem Leben erfahren, trotzdem sehe ich dich in den Dingen, die passieren, trotzdem kann ich mich in dir geborgen fühlen. Und das Abendmahl erinnert mich auch daran, das Abendmahl erinnert mich an so viel, aber es erinnert mich auch daran, dass du tatsächlich da bist, dass du tatsächlich mit deiner Kraft und mit deiner Macht da bist und es nicht nur ein Prinzip ist. Und dafür möchte ich dir danken. Ich möchte dir dafür danken, Gott, dass du uns einen Sinn gibst in unserem Leben, dass es nicht nur darum geht, das Beste aus der Zeit zu machen, sondern du gibst uns eine Hoffnung, du gibst uns die Hoffnung der Auferstehung und wie wir gesungen haben, du gibst uns die Perspektive, dass wir vielleicht in Ewigkeit bei dir sein können, strahlend wie die Sonne, dich loben und dich preisen können, an einem Ort, wo es keine Tränen mehr gibt, wo es keine Verzweiflung mehr gibt, und ich glaube daran und ich baue mein Leben darauf, Gott, dass ich eines Tages dich sehen kann in der neuen Welt. Dafür danke ich dir, bete in Jesu Namen. Amen.